1. Mose 22, Abvers 20. Unser Text heute fällt so ziemlich natürlich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist der Stammbaum Rebekkas. Also es dreht sich hier heute um zwei bedeutsame Frauen im Alten Testament. Der erste Abschnitt hier, die letzten paar Verse im Kapitel 22, ist der Stammbaum von Rebekka, der zukünftigen Frau von Isaak, dem Sohn der Verheißung. Und das ist so der Hintergrund für das Kapitel 24, was wir uns nächste Woche anschauen wollen. Da werden wir sehen, wie diese beiden zusammenkommen. Und das wird ein spannendes Studium sein. Und dann der zweite Abschnitt, Kapitel 23, da geht es um Sarahs Tod und ihr Begräbnis. Also wir sehen die Ablösung von einer Stammesmutter sozusagen zur nächsten, ein Generationenwechsel. Zuerst der Abschnitt, wo es um Rebekkas Stammbaum geht. Wir lesen hier im Vers 20, Kapitel 22, und es geschah nach diesen Dingen. Nach welchen Dingen? Nach Abrahams Glaubensprüfung, die wir letztes Mal gesehen haben im Kapitel 22, dieser prophetische Opfergang zum Berg Moria, an den Ort, von dem Gott gesagt hat, er wird sein Opfer ersehen, versorgen zur Vergebung unserer Sünden, an den Berg, an dem Jesus, der Messias, der verheißene Retter, das Lamm Gottes, Gott selbst, der Mensch geworden ist, an unserer Stelle gekreuzigt wurde und uns freigekauft hat von der Verdammnis der Sünde und des Todes. Und nachdem Gott diese Verheißung wiederholt hat im Vers 18, in deinem Samen, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast, wird uns jetzt die nächste Generation im Stammbaum des Messias offenbart. Und so lesen wir, es geschah nach diesen Dingen, da wurde dem Abraham berichtet, siehe Milka, die war die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, auch sie hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren. Uz, seinen Erstgeborenen und dessen Bruder Bus und Kemuel, den Vater Arams. Und Keset und Haso und Bildash und Jidlaf und Betuel. Betuel aber zeugte Rebekka. Diese acht gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder. Und seine Nebenfrau namens Rehuma, auch sie gebar nämlich Tebach und Gaham und Dahash und Macha. Also hier ist eine ganze Quelle an biblischen Namen für euch, die ihr gerade werdet der Eltern seid. Mir gefällt besonders Uz und Bus, das wäre doch ein Name für Zwillinge. Das bringt uns zum zweiten Abschnitt jetzt, Kapitel 23. Unser Leben ist ein Auf und Ab, so eine Abwechslung von schönen Zeiten und schweren Zeiten. Normalerweise wachsen wir ja eher in den schwierigen Zeiten in unserem Leben. Aber Gott ist gut, er ist barmherzig, er ist auch weise, er gibt uns nicht alle Schwierigkeiten auf einmal. Das wird uns überfordern. Aber er lässt nicht zu, nicht mehr, als wir tragen können. Und so sind seit dieser letzten Begebenheit, wo Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar legen musste, so ungefähr 20 Jahre vergangen. 20 ruhige Jahre, zumindest was die biblische Überlieferung betrifft, Jahre, in denen Abraham und Sarah ihren Sohn Isaak genießen durften, Jahre des Wohlstands. Wir lesen zumindest nicht von weiteren Schnitzern, die der Abraham sich geleistet hat. Also ich nehme an, es waren schöne 20 Jahre zusammen. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Und da sind ganz natürliche Herausforderungen eingebaut für unser Leben. Und so muss Abraham jetzt 20 Jahre, nachdem er seinen Sohn Isaak auf den Altar gelegt hat, Abschied von seiner Frau Sarah nehmen. Diese Glaubensprüfung des Todes, nenne ich sie mal. Es ist eine Prüfung, durch die wir alle oder fast alle durch müssen. Die meisten von uns werden unsere Eltern begraben müssen, so ungefähr die Hälfte von uns, den Ehepartner, manche vielleicht sogar ein Kind oder einen nahen Freund, einen nahen Kollegen. Also es betrifft uns alle. Und wir wollen uns heute ansehen, wie ein Mann Gottes, wie eine Frau Gottes mit Glauben durch diese Prüfung durchgehen kann. Lass uns lesen im Kapitel 23 die ersten zwei Verse. Und die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb zu Kirjat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Sarah ist alt geworden. Schönes Alter, würden wir heute sagen. Hohes Alter, 127 Jahre. Aber dennoch, die Todesrate auf diesem Planeten ist 100%. Ist euch das schon aufgefallen? Ist euch das bewusst? Lebst du in dem Bewusstsein oder verdrängst du das, wie so viele in unserer Gesellschaft, die so tun in ihren Entscheidungen und Investitionen und in der Art, wie sie leben, als würden sie ewig hier auf dieser Erde leben? Und obwohl wir es jeden Tag in den Nachrichten hören, jeden Tag hören wir von Tod und Mord, oft sogar. Und in den Fernsehserien und Videospielen wird mehr gestorben als je zuvor. Aber trotzdem wird der Tod, zumindest der eigene, im praktischen Leben so oft verdrängt und weggeschoben und irgendwie verleugnet. Der Tod wird digitalisiert, der Tod wird abstrakt. Und auch der Tod von unseren Lieben wird eigentlich immer unsichtbarer. Immer mehr Menschen sterben heute nicht daheim, wie es früher so war, im Kreis der Familie. Immer mehr Kinder erleben gar nicht mehr den Tod von Oma und Opa, sondern sie hören vielleicht noch davon. Und während die Verstorbenen früher von ihren eigenen Angehörigen dann selbst angezogen und hergerichtet wurden und daheim aufgebahrt wurden und dann kamen alle Nachbarn und Bekannten und haben sich verabschiedet, so war es zumindest am Dorf damals, wo meine Eltern aufgewachsen sind. So wird heute der Leichnam von irgendwelchen Profis möglichst schnell in der Kiste versteckt. Wir mögen es nicht heute, wenn der Tod allzu sichtbar ist, allzu anfassbar ist. Und ich glaube, ein Stück weit berauben wir uns dadurch eigentlich. Und dann sehen wir natürlich Menschen um uns herum, die sich aufführen, als wären sie kleine Götter. Und wir lesen vielleicht sogar von berühmten Senioren, die sich im Alter noch liften lassen. Oder Werbung von lebensverlängernden Mitteln. Wir hatten gestern so eine Werbung in unserem Postkasten. Und vielleicht kennt ihr sogar noch Leute, die sich noch im hohen Alter um Geld streiten, so als könnten sie es mitnehmen und als bräuchten sie es noch irgendwie. Und es ist verrückt. Es ist absurd. Es ist realitätsfremd eigentlich. Völlig verrückte Prioritäten, die Leute machen sich selbst was vor. Und der erste Punkt, den ich machen will, der Mann Gottes, die Frau Gottes ist ein Realist. Die versteht, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass Tod und Krankheit Teil davon ist. Und wir rechnen damit. Und wir verstehen, dass wir alle ewig leben werden, aber nicht hier. Wir werden sterben, wenn Jesus nicht davor wiederkommt zu unserer Lebenszeit. Und wir verstehen, was Paulus sagt, dass das Sichtbare zeitlich ist, das heißt vergänglich ist, aber das Unsichtbare ewige ist. Und wir leben hoffentlich mit einer geistlichen, mit einer ewigen Perspektive. Früher haben die Menschen manchmal davon gesprochen, dass so und so gut gestorben ist. Das heißt in Frieden, in Glauben, mit Hoffnung. Und das ist ein würdiges Ziel, oder? Gut zu sterben. Wenn du heute sterben müsstest, wärst du bereit, gut zu sterben? Hast du die Gewissheit, dass du versöhnt bist mit Gott durch Jesus Christus? Könntest du mit Dankbarkeit und mit Hoffnung und mit Zuversicht und mit Frieden sterben? Frieden mit Gott, Frieden auch mit deinem Mitmenschen? Die Bibel sagt uns, wir sollten nie schlafen gehen im Zorn. Immer versöhnt sein, weil wir wissen nicht, wann wir abtreten werden oder die andere Person. Bist du bereit, gut zu sterben? Heute, hier. Wir können am Heimweg sterben, in die Ewigkeit gehen. Bist du bereit? Das ist vielleicht die wichtigste Frage für dich persönlich heute Morgen. Hebron heißt übersetzt eigentlich so viel wie Bundesbeziehung oder Bündnisbeziehung. Sarah starb nicht allein. Sie starb in Beziehung mit Gott. Hast du diese Bundesbeziehung mit Gott durch Vertrauen auf Jesus Christus? Und die zweite Frage ist natürlich, lebst du heute so, dass du eines Tages mit Paulus sagen kannst, wie er im 2. Timotheus 4 gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Wenn du heute am Leben bist, offensichtlich, sonst wärst du nicht hier, dann heißt das, dass Gott noch nicht fertig ist mit dir. Dass Gott noch was vorhat mit dir, dass Gott noch eine Berufung hat für dich. Also lass uns unser Leben nicht verschwenden, lass uns für das leben, was wirklich zählt. Ich will eines Tages in der Stunde meines Todes mal nicht zurückschauen müssen und sagen, ach hätte ich nur, ach hätte ich nur. Und so mit dieser Trauer und mit diesem Verlust ein Stück weit. Ich denke, es ist auch ein Teil von dem gut sterben können, dass man sagen kann, ja, es war gut, mein Leben war gut, ich habe alles gegeben für ihn. Ich habe auch gut gelebt. Und wenn du deinen Lauf stark vollenden willst, dann gibt es heute gute Werke für dich, die Gott für dich bereitet hat. Und dann gibt es heute einen guten Kampf zu kämpfen gegen Versuchung und für deine Ehe und für dein Zeugnis in dieser Welt und gegen den Schweinehund. Und es gibt heute einen Lauf zu laufen. Und es gibt heute deinen Glauben zu bewahren und deinen Glauben zu stärken. Und ein Stück weit ist es Gottes Gnade, ein Stück weit ist es Gottes Vorbereitung auf unseren eigenen Tod, wenn wir am Grabe eines Geliebten stehen müssen. So wie die Trude morgen, im Grab ihres Papas. Aber es ist gut für uns, es ist heilsam für uns ein Stück weit, es konfrontiert uns mit unserer eigenen Endlichkeit, Vergänglichkeit, auch mit unseren eigenen Prioritäten. Mir geht es zumindest so, wenn ich neben einem Sarg stehe eines Menschen, dann sehe ich geistig klarer. Und Sarah war ein Vorbild. Sie wird uns als Vorbild für eine gottesfürchtige Frau dargestellt im Neuen Testament. Und sie hatte ein echtes Zeugnis. Ich meine, nirgendwo wird ja mehr gelogen als in den Nachrufen, oder? Ich meine, keiner kann bei der Beerdigung sagen, so und so war ein asozialer Egoist. Das kann man nicht sagen, also versucht man irgendwas Nettes zu sagen. Aber möchtest du nicht auch mal einen ehrlichen Nachruf haben, so wie die Sarah? War ein gottesfürchtiger Mann, eine gottesfürchtige Frau, ein Vorbild. Und Sarah war natürlich nicht perfekt, aber sie war eine treue Frau, sie war eine gottesfürchtige Frau, sie war eine Frau des Glaubens. Sie war Gott treu, sie war ihren Ehemann treu, obwohl der sich einige wirkliche Schnitzer erlaubt hat. Ne? Und ist das nicht wunderbar? Ich meine, die beiden, die haben wahrscheinlich doppelte goldene Hochzeit gefeiert, waren so um die 100 Jahre oder vielleicht sogar über 100 Jahre lang verheiratet. Und sie waren sich treu. Wow, das ist ein Zeugnis, oder? Das ist ein Zeugnis. Und Sarah ist zu Abraham gestanden, als er versagt hat. Und als er gesündigt hat gegen sie und als er sie verletzt hat, ganz sicher. Und sie ist mit ihm durch all diese Höhen und Tiefen gegangen. Miteinander sind sie da durchgegangen. Und sie sind in diesen Höhen und Tiefen miteinander und auch aneinander gewachsen. Und da wächst etwas Wunderbares in Ehepaaren, die so treu mit Gott und miteinander gehen. Viele Jahre lang. 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre. 100 Jahre ist für uns ja schon fast unerreichbar, gell? Aber da ist etwas an der geistlichen Tiefe und an der Beziehungstiefe, die diejenigen nie erleben werden, die in schwierigen Zeiten davonlaufen aus ihrer Bundesbeziehung. Und das ist so die natürliche Tendenz, die wir haben, oder? Wenn es schwierig wird, laufen wir weg. Aber Sarah hat all diese Zeiten im Glauben gemeistert, wie wir gesehen haben. Und sie hat ihren Lauf vollendet und sie ist im Vertrauen auf Gottes Verheißung gestorben. Glücklich ist sie. Und glücklich sind wir, wenn wir so leben und wenn wir so sterben können wie die Sarah. Zweiter Punkt. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Zweitens, Abraham trauert um seine Frau, um diese Lebenspartnerin, die ihn 100 Jahre lang begleitet hat. Was für ein Verlust das war. Denkt zurück, sie sind gemeinsam ausgezogen aus ihrem Heimatland im Vertrauen auf Gott. Sie haben gemeinsam Glaubensschritte gemacht und sie haben gemeinsam gewartet und gehofft auf diesen verheißenen Nachkommen. Und dann haben sie gemeinsam dieses Wunder Gottes erlebt. Und sie haben auch Fehler erlebt und ihre Fehler gegenseitig getragen und vergeben. Und sie haben gelitten miteinander und aneinander. Und sie haben Freude geteilt und Leid geteilt, 100 Jahre lang. Und jetzt muss Abraham Abschied nehmen von dieser wunderbaren Frau, von dieser Partnerin, von seiner besten Freundin. Was für ein Verlust. Die sind zusammengewachsen über diese vielen Ehejahre. Abraham hatte sicher dieses Gefühl, als wäre ein Teil von ihm abgeschnitten worden. Niemand kann Sarah ersetzen. Da war ganz sicher diese Einsamkeit, die er gefühlt hat. Diese Leere in seinem Herzen, selbst wenn 100 andere Leute noch um ihn herum waren. Diese Einsamkeit, die niemand anderer nachempfinden kann oder die niemand auch ändern kann. So ist es, wenn wir einen Geliebten verlieren. Und so trauert Abraham um seine Frau. Und das ist normal. Das ist okay, das ist gut, das ist sogar wichtig. Es ist ungesund, wenn wir diese Trauer unterdrücken. Leben im Glauben bedeutet nicht irgendwie so ein gefaktes, unehrliches, positives Bekennen. Oh, es ist alles okay, es tut nichts weh, Halleluja, preis dem Herrn. Nee, das Leben tut manchmal weh. Und es ist okay für einen Christen, Emotionen zu haben. Und es ist okay für einen Christen zu trauern und zu weinen. Jesus hat geweint am Grab von Lazarus, seinem Freund. Und Salomo hat uns gesagt, es gibt eine Zeit zu lachen und es gibt eine Zeit zu weinen. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist nicht, dass der Verlust uns weniger wehtut. Der Unterschied ist, dass wir nicht allein sind in unserer Trauer. Dass wir damit zu Jesus laufen können. Und er ist da. Er versteht. Und er kann uns trösten mit dem Trost, den wirklich nur er geben kann. Er kann uns trösten wie niemand anderer. 2. Korinther 1, Vers 3, unser Gott ist der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also unsere Bedrängnis, unser Leid, unsere Trauerzeit ist eine Zeit zur Zurüstung, zum Dienst für uns. Damit wir andere besser trösten können, die auch trauern werden. Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gute Hirte tröstet mich, der bei mir ist in meiner schweren Zeit, in meiner Trauer. Im Psalm 56, Vers 9 lesen wir, dass all unsere Tränen in seinem Verzeichnis verzeichnet stehen. Das heißt, Gott kennt jede einzelne Träne von dir. Und er kennt sie nicht nur, er weiß nicht nur davon, er versteht sie auch aus eigener Erfahrung. Seht ihr, unser Gott war Mensch in Jesus. Unser Gott hat getrauert, er hat geweint am Grab von Lazarus und wahrscheinlich auch am Grab von seinem Stiefvater Josef, als sie den begraben haben. Ich habe gestern was Cooles gelesen in gar keinen christlichen, irgendeiner Webseite, bin da zufällig drüber gestolpert und habe davon gelesen, dass die Tränenflüssigkeit, wenn sie gefriert, Kristalle in Form eines Kreuzes ausbildet. Ist nicht cool? Jesus sieht dich in deiner Treue. Er versteht. Er ist bei dir. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Der Tod ist unser Feind. Der Tod ist unnatürlich. Wir wurden nicht dafür geschaffen, um zu sterben. Wir wurden geschaffen, um zu leben. Der Tod kam erst durch Sünde in diese Welt und durch die Rebellion von uns Menschen gegen Gott. Und deshalb werden wir uns nie wirklich an den Tod gewöhnen können. Und wir werden uns nie wirklich wohlfühlen mit dem Tod. Und so werden wir trauern. Aber das Neue Testament sagt uns auch, wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir dürfen anders trauern. Weil Jesus hat am Kreuz den Tod besiegt. Und er hat uns Anteil an seinem Auferstehungsleben gegeben. Und wir wissen, haben wir letztes Mal besprochen aus Hebräer 11, dass Abraham an die Auferstehung geglaubt hat. In Johannes 11, Vers 25 sprach Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wird geistlich nicht sterben, wird nie von Gott getrennt werden. Wird leben mit Gott. Und das Leben mit Gott nach unserem Tod wird nur noch herrlicher sein als das Leben mit Gott hier vor unserem Tod. Im 1. Korinther 15 lesen wir ab Vers 42. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, aber es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Spricht über unseren Leib da, ne? Der Vergängliche wird gesät, aber es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. So wie du irgendwie eine hässliche Blumenzwiebel einpflanzt und steht auf und es wird eine herrliche, wunderschöne Blume. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib, ein unsterblicher Leib. Vers 54, 1. Korinther 15. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Jesus hat dem Tod den Stachel gezogen. Ja, er ist unser Feind, aber ein Stück weit wird er sogar zu unserem Freund. Weil für uns Christen, die wir Jesus vertrauen, ist der Tod so etwas wie ein Geburtskanal in das wahre Leben, in das echte Leben, in das heile Leben, das Gott für uns bereitet hat, in ein Leben, das unsterblich ist, in seiner Herrlichkeit. In der Offenbarung 21 lesen wir, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, so pur Gott von Angesicht zu Angesicht. Und wir lesen da, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und alles ist neu geworden und alles ist heil und alles ist wieder gut gemacht. Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 4 bis 7, wer mitlesen will. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit er, das ist sein Plan für uns, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Das ist Gottes Absicht für uns, für seine Kinder. Er will uns in alle Ewigkeit mit seiner Gnade und mit seinen Segen und mit seiner Güte überschütten. Und er überschüttet uns mit Gnade und dann noch ein bisschen mehr und dann, wenn er damit fertig ist, noch ein bisschen mehr und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Er wird in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Das ist Gottes Plan für uns. Das ist Gottes Hoffnung für uns. Das ist, was Jesus für uns bereitet hat und erkauft hat am Kreuz. Und das ist, was wir glauben. 1. Petrus 1, Vers 3, ich mag diese Stelle sehr. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Keine tote Hoffnung, keine Hoffnung, die enttäuscht wird. Warum? Weil wir hoffen auf einen auferstandenen Herrn, auf einen lebendigen Herrn. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf irgendeinen sterblichen Guru oder verstorbenen Propheten oder irgendeinen Menschen und seine Worte. Nicht auf die Worte eines Toten, sondern wir setzen unsere Hoffnung auf einen lebendigen, der uns vorausgegangen ist in seiner Auferstehung. Jesus hat den Tod besiegt und er ist auferstanden und deswegen werden wir mit ihm auferstehen. Ich habe mal die Geschichte von einem ehemaligen Muslim aus Afrika gehört, der sich zu Jesus bekehrt hat. Und seine Freunde haben ihn gefragt, warum bist du Christ geworden? Und er hat gesagt, stell dir vor, ihr geht eine Straße entlang. Und er kommt an eine Wegkreuzung und ihr wisst nicht, welche Richtung ihr gehen sollt. Und da sind zwei Männer an dieser Weggabelung. Ein Toter und ein Lebendiger. Wen würdet ihr nach dem Weg fragen? Macht Sinn, oder? Welchen würdet ihr nach dem Weg fragen? Natürlich den Lebendigen. Und ihr kennt die Antwort, die er uns gegeben hat, der Lebendige. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist vernünftig, ihm zu vertrauen, weil er lebt, weil er auferstanden ist. Und Jesus hat gesagt seinen Kritikern damals, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein, nämlich der Sohn Gottes, der Messias, der Retter. Ich gebe euch ein Zeichen und das ist, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und Jesus ist auferstanden. Das ist bestbezeugte Tatsache in der Geschichte. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Deswegen haben wir eine lebendige Hoffnung. Wenn wir uns ihm anvertrauen, werden wir ihm nachfolgen in die Ewigkeit, in ein ewiges Leben, in lebendiger Beziehung mit unserem Schöpfer. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Dann heißt es da weiter, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Unser himmlisches Erbe ist uns absolut sicher. Es ist beständig. Es zerfällt nicht mit der Zeit, wie unser Haus vielleicht. Es verliert nicht an Wert durch Inflation. Niemand kann es uns wegnehmen. Hat eine ganz andere Qualität als diese irdischen Erbteile. Es ist beständig, es ist unverwüstlich, es ist ewig. Wenn wir gelesen, es ist unvergänglich. Der Himmel wird niemals enden. Der Tod hat dort keinen Platz mehr. Es ist unbefleckt. Das Böse hat dort keinen Platz mehr. Es wird ein perfekter Ort sein und wir werden in einer perfekten Beziehung mit Gott sein und wir selbst werden perfekt sein, Jesus ähnlich. Und das sind die 3 Dinge, nach denen unser Herz sich wirklich sehnt. Deswegen sind die Leute ständig auf der Suche nach der perfekten Beziehung und nach dem perfekten Platz, den schönsten Ort, und wir sind so frustriert mit uns selbst, wir wollen selbst perfekt sein. Das ist deswegen so, weil es diesen Ort gibt und weil das unsere wahre Berufung ist. Und das ist unser Erbe, das auf uns wartet. Und es ist unverweltlich. Es ist nicht irgendeinem Alterungsprozess oder einer Abnutzung unterworfen, irgendeinem Qualitätsverlust. Leute, der Himmel wird nie langweilig werden und nie irgendwie alt werden oder unerfüllend. Wir werden nie wieder sagen, als hätte ich doch noch das oder das. Das werden wir nie wieder sagen. Nee, wir werden völlig erfüllt sein und wir werden überglücklich sein und zufrieden sein und begeistert sein und erstaunt sein und überrascht sein und verliebt sein und total aus dem Häuschen sein und gesegnet sein für alle Ewigkeit. Jeden Tag neu, wenn man das in der Ewigkeit überhaupt sagen kann. Und deshalb, weil wir das glauben, weil wir diese Hoffnung haben, trauern wir anders als die, die Jesus nicht kennen, als die Ungläubigen, die nicht diese Hoffnung haben, deren Denken anders ist, die keine Sicherheit haben, die nicht wissen, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ich weiß, dass ich in den Himmel gehen werde, in die Ewigkeit mit Gott, weil ich auf Jesus vertraue. 100% sicher. Und so trauern wir anders. Ja, wir trauern um unsere Verstorbenen, weil sie uns fehlen, weil wir sie vermissen. Das ist normal. Aber wir trauen nicht für sie, wir trauen für uns. Ein Stück weit ist es selbstsüchtig, gell? Aber nicht für sie, die uns im Glauben an Jesus vorausgegangen sind. Sie sind absolut heil. Sie sind absolut glücklich. Sie sind an dem Ort, wo wir gerne sein wollen. Sie haben es geschafft. Und wir werden sie wiedersehen. Und das tröstet uns. Und so trauern wir für eine Zeit und verarbeiten unseren Verlust. Aber dann, und das ist der 3. Punkt, den ich heute machen möchte, dann stehen wir wieder auf und wir können weitergehen. Weil wir wissen, es ist alles gut für unseren Verstorbenen. Und es ist auch okay für uns. selbst wenn dieser Verlust bleibt. Aber wir können weitergehen, weil Jesus ist bei uns. Wir sind nicht allein. Wir können in Gemeinschaft mit ihm weitergehen. Und er ist der größte Schatz in unserem Leben. Und er ist noch nicht fertig mit uns. Und wir wollen auch unseren Lauf gut vollenden. Also stehen wir im Glauben wieder auf und wir gehen weiter. Ja, es ist gesund zu trauern, aber es wird ungesund, wenn wir überlang in Trauer verharren und in Selbstmitleid verharren und wenn wir so verzehrt werden von der Trauer. Und wir sehen das manchmal bei Menschen, die über ihren Verlust nicht hinwegkommen und die gar keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben. Ja, wahrscheinlich war der verlorene Partner der Sinn oder vielleicht der Götze in ihrem Leben, wofür sie gelebt haben. Aber das ist ungesund, das ist eine falsche Ausrichtung. Wir drehen uns nicht um Menschen, wir drehen uns nicht um uns selbst, wir drehen uns um Gott. Wir leben für Gott, wir gehören nicht uns selbst, wir gehören Gott. Und im Vers 3 hier lesen wir, da stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten. Das ist ein wichtiger Schritt. Vielleicht war es erstmal ein Glaubensschritt. Vielleicht hat er sich so gefühlt, ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weiterleben ohne Sarah. Aber du darfst wissen, ja, du kannst. Weil Jesus ist bei dir. Du kannst weiterleben mit Jesus. Und Gott hatte noch ein paar sehr praktische Dinge für Abraham zu tun. Gott hatte noch was vor mit ihm. Und bitte, wenn wir dieses Bild hier verwenden von dem Aufstehen von der Trauer für uns als Anwendung, ich glaube und ich sage nicht, dass der Trauerprozess nur ein paar Stunden oder einen Tag dauern darf oder dauern soll. Okay, versteht das bitte nicht falsch. Da würden wir viel zu viel reininterpretieren. Aber dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth. Und seht hier, was er sagt. Seht Abrahams Grundeinstellung hier, seine Lebenseinstellung. Er sagt, ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Ich bin ein Fremder hier. Das war seine Einstellung. So wie Paulus uns gesagt hat im Neuen Testament, wir zelten nur hier in dieser Welt, wir campen hier nur, wir sind auf der Durchreise. Das hier ist nicht unser Zuhause. Nee, unser Zuhause ist im Himmel, bei Gott. Und über Abraham heißt es in Hebräer 11, Vers 9, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat oder Fundament hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das himmlische Jerusalem, nicht das irdische. Und dann heißt es ab Vers 13 weiter, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchten. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Also er hat nicht an Ur gedacht. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet, eine himmlische, ewige Stadt. Also Abraham hat eine himmlische, geistliche, ewige Perspektive. Und er hat dementsprechend investiert sein Leben. Er hatte einen leichten Halt an den Dingen dieser Welt. Die haben ihn nicht eingenommen. Abraham war kein Materialist, obwohl er ein sehr wohlhabender Mann war. Aber es hat ihn nicht eingenommen. Ihr wisst ja, Wohlstand und Geld ist ein wunderbares Werkzeug, aber es ist ein ganz furchtbarer Meister, wenn es unser Leben bestimmt. Und so sehen wir hier, obwohl Abraham sehr wohlhabend war, er hat in einem Zelt gewohnt. Er war ein Pilger sein ganzes Leben lang sozusagen, wenn wir so sagen wollen. Er hat sich keine Stadt gekauft, obwohl das vielleicht gekonnt hätte. Er hat sich nicht mal ein Haus gekauft. Das einzige Stück Land, das er sich gekauft hat, war eine Grabhöhle. Und Leute, das einzige Stück Land, das wir am Ende brauchen werden, sind so ungefähr 2 Quadratmeter am Friedhof. Das ist alles. Also lasst uns locker bleiben, was unser irdisches Zeug anbelangt. Lasst uns nicht mit einer Hier-und-Jetzt-Perspektive allein leben, sondern lasst uns eine weitere Perspektive haben, eine Reich-Gottes-Perspektive. Lasst uns unsere Ressourcen, unsere Energie, unsere Zeit, unser Geld in das investieren, was wirklich zählt. Und das sind andere Menschen und Gottes Reich. Und je mehr geliebte Menschen wir an die Ewigkeit verlieren, die uns hoffentlich vorausgehen im Glauben, desto mehr wird unser Herz auch dort sein. Jesus hat gesagt, wo euer Schatz ist, dort wird euer Herz sein. Und wenn der Schatz Sarah bei Jesus in der Ewigkeit ist, dann wird das Herz umso mehr dort sein und sich vielleicht weniger um irdische Schätze kümmern und mehr um geistliche, ewige Schätze. Und so hat der Verlust von unseren Geliebten oft auch so eine geistliche Reifungskomponente, sage ich mal, mit eingebaut für uns. Gott gebraucht es zum Guten. Gott gebraucht es, um unser Herz klarer auszurichten. Und so mit dieser ewigen Perspektive stand Abraham wieder auf von seiner Trauer und er vollendete seinen Lauf. Er kümmerte sich um das Begräbnis von Sarah, er kümmerte sich um eine geistlich reife Frau für seinen Sohn Isaak, den Sohn der Verheißung. Also er hatte eine Reich-Gottes-Perspektive. Kapitel 25 werden wir sogar lesen, dass er nochmal geheiratet hat. Und wir werden auch sehen, dass er das Erbe geregelt hat und auch wieder mit einer geistlichen Perspektive, mit einer Reich-Gottes-Perspektive. Im Kapitel 24 im Vers 1 lesen wir, und Abraham war alt und hochbetagt. Ich meine, der war mindestens 137 Jahre alt. Aber er hat sich nicht lähmen lassen von seinem Verlust. Er hat sich nicht zur Ruhe gesetzt. Leute, es gibt keine Rente im Reich Gottes. Unsere Rente wird im Himmel sein, okay? Also wenn du so halb so alt bist wie der Abraham, 70, 75, sag nicht, oh Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Nee, Gott hat noch was vor mit dir, sonst wärst du nicht mehr hier. Pastor Chuck ist uns ein Vorbild. Der hat mit 86 noch 3-mal gepredigt, jeden Sonntag, und hatte volles Wochenprogramm. Und ich kenne ein altes Ehepaar, auch ungefähr in dem Alter jetzt, die sind auch noch ganz spät in ihrem Leben noch in die Mission gegangen, gemeinsam nach Russland, und haben da auf der Universität mit Studenten gearbeitet und waren so Oma und Opa in der Gemeinde, waren aktiv. Letztes Jahr ist ein Calvary Chapel Pastor, auch so ein alter Bruder, der noch in die Mission gegangen ist, der ist beim Predigen umgefallen und gestorben. Hey, was für eine coole Art zu gehen. Also Gott will dich auch gebrauchen, lieber älterer Bruder und liebe ältere Schwester. Auch du kannst noch beten für andere und du kannst dienen und du kannst Menschen zu Jüngern machen. Und ich möchte sagen, wir brauchen dich. Das Reich Gottes braucht euch. Die Jungen brauchen euch. Diese Weisheit, auch diese Lebenserfahrung, viele Jahre mit Gott gegangen zu sein. Gott ist erst mit dir fertig, wenn er dich heimholt, okay? Da ist Rente. Vorher nicht. Hier sind wir tätig in seinem Reich. Für heute lass uns zum Abschluss noch lesen, wie Abraham seine Grabeshöhle gekauft hat. Lass uns in Vers 3 nochmal weiterlesen. Da stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth. Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch, gebt mir ein Erb Begräbnis oder wörtlich eigentlich, gebt mir einen Grab Grundbesitz. Ich weiß nicht, warum sie nicht einfach das Wörtliche stehen haben lassen, macht eigentlich mehr Sinn bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht wegbringe und begrabe. Da antworteten die Söhne Het dem Abraham und sagten zu ihm, höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Wow. Was für ein Zeugnis Abraham hatte vor den Heiden und in denen er gelebt hat. Du bist ein Fürst Gottes. Erkennen deine Arbeitskollegen und deine Sportfreunde und deine Geschäftspartner dich als Prinz Gottes, als Prinzessin Gottes, weil du so lebst? Oh, was für ein Zeugnis. Höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben. Da erhob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Het. Und er redete zu ihnen und sagte, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Ephron, dem Sohn Zohars, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes liegt. Zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte. Und Ephron aber saß mitten unter den Söhnen Het. Ist das schön hier, diese typische nahöstliche, indirekte Verhandlungsweise. Und Ephron der Hethiter antwortete dem Abraham vor den Ohren der Söhne Het, vor allen, die im Tor seiner Stadt gekommen waren. Da wurden Geschäfte gemacht im Stadttor, ne, wissen wir. Und er sagte, nein, mein Herr, höre mir zu, das Feld schenke ich dir und die Höhle, die darauf ist, dir schenke ich sie. Vor den Augen der Kinder meines Volkes schenke ich sie dir, begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und er redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sagte, ach, wenn du doch auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Kaufpreis des Feldes. Nimm ihn an von mir, dass ich meine Tote dort begraben kann. Also wir haben Dienstag bei einem Vortrag von der Birgit da war, der übrigens sehr gut war, der versteht, dass es sich hier um fernöstliche Höflichkeit handelt. Ist heute noch so. Ist üblich, dass du erst alles als Geschenk anbietest und dann besteht aber der andere darauf, dass er bezahlen will. Wir haben dann einen Fehler gemacht, unsere Vormieterin von dem Haus, wo wir jetzt wohnen, die ist Kurdin. Und als wir die Wohnung angeschaut haben, hat die Jennifer ja alle möglichen Komplimente gemacht. Oh, das sieht aber toll aus und das sieht aber toll aus. Und die wollte uns alles anbieten und gesagt, ah, das lasse ich da, das schenke ich dir, das schenke ich dir. Und wir haben uns gedacht, wow, die ist voll gut drauf, die Frau, die ist ja voll freigebig, wow. Und wir haben so ein paar Dinge angenommen, hätte man vielleicht nicht, und war wahrscheinlich nicht so höflich. Jetzt weiß ich das, nachdem ich den Vortrag von der Birgit gehört habe. Wir sind wahrscheinlich nicht so höflich rübergekommen, dass wir alles angenommen haben. Wir hätten sagen sollen, nee, ist schon gut. Er hat sich so ein Stück weit gezwungen gefühlt, wahrscheinlich aus ihrer Kultur heraus uns anzubieten, wenn wir Komplimente machen. Aber man lernt mit dem Leben, gell? Aber das ist, was hier abgeht. Vers 14, da antwortete Ephron dem Abraham und sagte zu ihm, mein Herr, hör mich an, ein Land von 400 Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? So begrab deine Tote. Also jetzt rückt er mit dem Kaufpreis raus, den er erwartet hat. Wahrscheinlich war das so seine Höchstforderung. Normalerweise haben die dann noch weiter gehandelt und sich irgendwo in der Mitte getroffen. Aber interessanterweise war Abraham hier bereit, den vollen Preis zu bezahlen. Er hat ja eher zu viel bezahlt. Später werden wir lesen, dass David den Tempelberg in Jerusalem um 50 Silberschekel gekauft hat. Wir wissen natürlich nicht, ob sich der Wert des Schekels verändert hat in der Zeit. Auf jeden Fall denke ich, haben wir einen Indiz dafür auch, dass Abraham nicht materialistisch eingestellt war, dass er nicht an seinem Geld hing. Und das können wir vielleicht von ihm lernen an diesem Punkt. Höfliche und ehrliche und selbstlose Geschäftspartner zu sein. Uns im Zweifelsfall lieber übervorteilen zu lassen von anderen, als den anderen abzuzocken. Nicht so wie in Korinth, die dann gemeinsam vor Gericht gezogen sind und Paulus musste ihnen schreiben, lasst euch doch lieber übervorteilen, bevor ihr euch streitet im Leib Christi. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Also wir wollen bereit sein, einen fairen Preis zu bezahlen und im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr. Ich muss daran denken, wenn ich eBay-Geschäfte mache, wenn wir so auf der Suche sind nach dem besonderen Deal. Und was ist ein fairer Preis? Ja, wir müssen uns nur in die Stelle des anderen versetzen, in die Schuhe des anderen. Wenn du an dem anderen seiner Stelle wärst, wie viel würdest du mit einem guten Gewissen vor Gott bekommen wollen oder verlangen wollen? Und dann machst du ein faires Angebot oder einen fairen Preis. Einfach in den anderen reinversetzen. Vers 16, und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Heth geredet hatte, 400 Schekel Silber, wie es beim Händler gängig ist. So fiel das Feld Ephrons, das bei Machpela gegenüber von Mamre liegt, das Feld und die Höhle, die darauf war, und alle Bäume auf dem Feld innerhalb seiner ganzen Grenzen ringsum, als Besitz an Abraham vor den Augen der Söhne Heth, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, die Leiter dieser Stadt. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes von Machpela gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Land Kanaan. So fiel das Feld und die Höhle und die darauf war von den Söhnen Heth an Abraham als Erbbegräbnis. Und wir wissen, später wird auch Abraham dort begraben werden und Isaak und Rebekka und Lea und Jakob und Josef. Aber in Wirklichkeit sind die nicht dort, sind bei Jesus im Himmel. Und wenn wir Jesus vertrauen, werden auch wir dorthin gehen.